Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Damit begrüßte uns Carsten Schäfer damals 22 Uhr freitags vorm TV und wir begrüßen euch mal wieder mit diesem Satz auch zu unserem Podcast Ruthless Aggression. Und ja, wie schon in jeder Intro zu erwähnen, begrüßte Vince McMahon damals mit diesen zwei Worten auch eine neue Ära in der WWE, die sehr geprägt wurde, sehr beliebt ist und wir uns auch in diesem Podcast darum kümmern und es thematisieren. Ja, es begrüßen euch die zwei Hosts, einmal ich, der Ray, und einmal mein Buddy Kevin.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wie jedes Mal eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach, heute. Diesmal geht es um nicht ein Pay-Per-View, nicht ein Wrestler oder eine Fehde speziell. Quasi schon um einen Wrestler, aber insbesondere um eine Titelregentschaft, beziehungsweise eine Reihe von Titelregentschaften, wenn man es dann ganz genau nehmen will. Der sogenannte Reign of Terror von Triple H als World Heavyweight Champion in den Jahren so von 2002 bis 2005 bei Raw. Das werden wir heute mal so ein bisschen behandeln, Revue passieren lassen, ne, wie es eben so typisch geworden ist sozusagen für unseren Podcast. Und das ja auch eine sehr langwierige Ära sozusagen war innerhalb dieser Ruthless Aggression Ära. Und da haben wir uns dann mal gedacht, müsste man eigentlich mal so ein bisschen näher beleuchten und einfach drüber sprechen. Das definitiv, wenn man daran zurückdenkt, gerade auch die Tatsache, dass er ein Heel-Champion gewesen ist, natürlich auch nochmal was Besonderes, dass mal so ein Heel-Champion sowas von dominant dargestellt wurde. Ne? Da durfte er halt wirklich, also es waren nicht solche typischen, diese Heel-Wins, die man immer so kennt, mit hier mal so ein Einroller oder hier und da gibt es zigtausend Ablenkungen und deswegen konnte ein Heel-Champion gerade so verteidigen. Der hat ja teilweise wirklich seine Gegner da einfach zerstört und die sind dann danach auch relativ schnell teilweise aus der Main-Event-Szene verschwunden. Auch auf das werden wir dann gleich natürlich noch zu sprechen kommen im Laufe dieser Folge. Die Frage vornherein stellt sich natürlich, war es denn wirklich so eine schlechte Zeit, so eine schlechte Ära, wie man sich das jetzt so immer mal wieder erzählt oder wie man es vielleicht noch so in Gedanken hat? Die Antwort darauf, ja, war es, sonst würden wir ja diese Folge nicht machen. Und ja, also so viel dann erstmal dazu, wir steigen dann auch gleich mal ein. Es ging natürlich, wie eben gerade auch schon in der Einleitung gesagt, im Jahre 2002 los. So im Rahmen des Brand Splits, wo dann der damalige WWE-Champion Brock Lesnar exklusiv dann SmackDown zugeteilt wurde, sozusagen. Und das Raw dann erst einmal ohne einen Champion hinterließ. Da wurde dann halt der damals ja eigentlich retired, kann man sagen, World Heavyweight Champion-Titel wieder eingeführt. Ne? Dadurch, dass ja halt Brock Lesnar der Undisputed Champion war und das halt so ein bisschen so vereinigt war zu dieser Zeit in einen Gürtel, wurde es halt wieder auf diese zwei aufgeteilt. Der eine Champion, wie gesagt, mit Brock bei SmackDown und bei Raw bekam dann Triple H, der da als Number One Contender halt noch galt, den Titel einfach mal kurzerhand überreicht von Eric Bischoff und war dann fortan der Champion dieser Brand. Und damit würde ich mal sagen, kann man eigentlich auch direkt in seine erste Fehde, in seine erste Verteidigung so hier hineinstarten, die damals stattfand gegen Rob Van Dam. Der hat zur damaligen Zeit natürlich gerade nach dem Invasion-Angle, den es da auch gab, ein ziemliches Top-Babyface, so sehr beliebt bei der Crowd, wo man sich dann halt auch wie noch mehrmals in dieser Folge dann zu sprechen kommen wird, denken könnte, so Mensch, das wäre eigentlich so ein optimaler Punkt gewesen für jemanden, der da Triple H den Titel dann so abluchst, ne, um dann halt so diesen Gegner auch mal richtig gepusht zu haben und halt der Beliebtheit so gerecht zu werden, die sie teilweise derzeit da genossen haben. Aber hier, wie auch später noch so oft, solltest einen etwas anderen Weg einnehmen. Weiß ich, kannst du dich noch irgendwie an diese erste Fehde so ein bisschen erinnern? Oder, also ich hatte es jetzt nicht hundertprozentig mehr so vor Augen, habe jetzt auch zwar ein bisschen Sachen noch so nachrecherchiert sozusagen dafür, aber jetzt auch keine ganzen Matches oder sowas mehr angesehen oder Promos großartig.
Ja, also ich kann mich da auch eher weniger dran erinnern. Also ich habe da auch mehr so meine Recherchen dann betrieben. Unter anderem halt über den Podcast auch von Bruce Prichard habe ich zum Beispiel auch halt mal die Info aufgesaugt, dass eigentlich damals, wo dieser Brand Split anfing, für SmackDown halt dann der WWE-Champion Brock Lesnar geplant war und für Raw RVD, also Rob Van Dam, vorgesehen war. Ich würde es mal halt wieder auf diese typische Backstage-Politik schieben, warum man das dann halt wieder auf Triple H gesetzt hat. Klar, einerseits möchte man natürlich einen gestandenen Star haben, ne? Ich meine, man sieht es ja jetzt vor ein paar Jahren, ne? Wo es ja auch wieder den Brand-Split gab und dann man mit Finn Balor eine falsche Entscheidung getan hat.
Ja.
Und dann war es vielleicht damals zwar nicht ganz so verkehrt, aber wie gesagt, wie du auch schon eben gerade erwähnt hast, ne, RVD ein Publikumsliebling, aber auch ziemlich selbstbewusst, also da gab es nicht wirklich viel so, worauf man halt aufbauen sollte. Und ja, also halt auch diese ganze Struktur drumherum halt, ne, vom, also im Aufbau der Fehde, der Rivalität zum Match dann bei Unforgiven, ja, unverständnisvoll, ne? Also man schenkt halt quasi Triple H halt den Titel, also eine Regentschaft geschenkt, ne?
Ja.
Und dann war es dann halt auch so, dass dann RVD dann in einen Fatal 4-Way dann halt sich den Herausforderer Nummer 1 dann gesichert hat. Und es gab nicht wirklich großen Aufbau halt in den Wochen dazu. Also ich weiß halt nur eine sehr lustige Promo der beiden, wo halt dann sich RVD wirklich über ihn lustig gemacht hat und meinte halt so, ey, du bist so ein toller Wrestler, ne? Also allein wie du hier irgendwie stehst und dieses Wasser in die Luft spuckst, ey, so phänomenal. Also das kann wirklich kein anderer außer du, ne? Das war wirklich schon so ein bisschen wie so ein Shoot, also wirklich sehr cool gemacht von RVD. Ja, und das Match dann an sich sollte dann schon wieder so ein Cliffhanger haben, also ich würde mal sagen, so eine Überleitung dann halt für RVDs nächsten Gegner, aber auch halt, ja, mal die, oder der Anfang einer Partnerschaft von Triple H und Ric Flair, der dann halt während des Matches halt dann Triple H half, RVD zu besiegen, wobei halt vorher noch so Unstimmigkeiten gab, also Ric Flair und Triple H die Wochen vorher halt auch ja, sich nicht verstanden haben, also man hat dann ein bisschen so gemerkt, okay, da ist da was mit den dreien. Und ja, dann fing es halt dann für RVD, wie schon erwähnt, ging es dann ab dem kommenden Pay-Per-View dann halt weiter in einem Match gegen Ric Flair. Und ja, wir kommen dann, also es wurde wirklich nicht mehr weiter viel in diese Fehde investiert, wo wir dann eigentlich auch zum nächsten Opfer kamen in der Storyline.
Ja.
Jetzt eine Storyline eher wirklich zum Vergessen, weil ja, nach einem weiteren Number One Contenders Match sicherte sich Kane den Spot, der Nummer 1 Herausforderer zu werden oder ja, zu sein beim Pay-Per-View No Mercy gegen Triple H. Da kam man auch noch auf die brillante Idee, halt die Titel mit dem Intercontinental zu vereinigen. Ja, und da wollte man halt ein bisschen halt die Story bisschen ja intensiver machen, indem man halt dann ja einen Engel eingebaut hat, der sich um ja eine Person gedreht hat.
Ja, eine gewisse Person. Ich denke mal, der eine oder andere wird wissen, was jetzt kommt. Mit dem Namen Katie Vick, eine wohl damalige Freundin von Kane, die da bei einem Autounfall laut Story natürlich nur, muss man dazu erwähnen, ums Leben gekommen ist, bei dem Kane wohl hinter dem Steuer gesessen hatte und dann Triple H daraus resultierend Kane als Mörder bezeichnet hat. Und ja, also was da nicht alles während dieser Story passiert ist, so ist teilweise wirklich ja unaussprechlich, muss man schon sagen. Also ich erinnere mich da auch an eine so eine Szene, der Triple H da in irgendeiner Art Puppe in einem Sarg einen auf den, ja, befriedigte, sage ich mal, um halt darauf hinzuweisen, dass ja Kane dasselbe wohl auch mit der Leiche dann getrieben hätte. Meine Güte, also man hat der WWE schon viel Niveauloses so machen sehen oder halt auf niveaulose Stories so gekommen, sind die schon gekommen, aber ich glaube, das ist wirklich on top, was sowas angeht. Da kann man sich dann auch, also muss man sich auch nicht drüber wundern, dass so von der WWE-Seite aus das immer wieder so dann ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde und halt wirklich nicht in den vergangenen Jahren darauf nochmal so zu sprechen gekommen ist. Ich glaube, einmal hat das Kane noch vor einigen Jahren in so einer Promo beiläufig so erwähnt, also das, wo es dann damals diese Anger-Management-Dinger, Selbsthilfegruppen da so gab mit ihm und Daniel Bryan, also die dann als Team Hell No auftraten. Und Kane dann halt meinte, er hätte damals so eine Freundin gehabt, aber es ist nicht so gut ausgegangen, um da halt nochmal so ein bisschen drauf hinzudeuten. Aber gut, thank God, sagt man mal, dass außer diesem einen Satz das nicht mehr so groß Erwähnung fand. Ja, wie Ray gerade schon gesagt hat, die glorreiche Idee, dass die auch mit dem Intercontinental-Titel beim Titelmatch bei No Mercy noch so zu kombinieren sozusagen, sah dann folglich dadurch, dass natürlich Triple H dieses Match gewinnen durfte. Triple H eben als ja, Champion, der beide Titel da innehatte. Und das war zu der Zeit natürlich nochmal besonders eine merkwürdige Entscheidung sozusagen, da auch kurz zuvor die Hardcore- und European-Titel so retired wurden, dass dann quasi Triple H der einzig alleinige Singles-Champion bei Raw gewesen ist. Es gab zwar noch so die Tag-Team-Titel, aber was so Singles-Gürtel angeht, gab es halt eben nur den World Heavyweight-Titel und den Intercontinental-Titel, den Triple H durch den Sieg halt beide erst einmal innehatte. Und wenn das nicht schon so auch was wieder über die Dominanz und sowas in seinem Booking auch gerade aussagt, dann weiß ich auch nicht. Also, der hat da wirklich alles in seine Richtung bekommen. So zu dieser, gerade auch zu dieser Anfangszeit, halt dieser Reign of Terror.
Ja, also man dachte ja bei beiden halt, der Gute, der Face, wird natürlich nach solchen Niederschlägen in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel halt Kane, der ja irgendwo dann auch halt, wie soll ich sagen, gemobbt wurde, dass er dann halt dann wieder so sein Comeback bekommt, ne, was ja eigentlich so in so einem Wrestling-Speech halt bekannt ist, dass dann halt der Face dann die Oberhand behält oder bekommt. War dem nicht so, ne? Also ich kann mich wirklich selten erinnern, dass irgendwie andere Heels da irgendwie aus solchen intensiven Stories da irgendwie mit der Oberhand rausging, mit einem Sieg rausging. Ich kann mich da wirklich schlecht erinnern. Also unser lieber Paul Levesque ist hier das beste Beispiel, aber wir kommen ja noch in den weiteren, im weiteren Verlauf ja noch dazu und andere schöne Segmente. Hier möchte ich noch kurz erwähnen, das habe ich auch halt gehabt, auch aus dem Bruce Pritchard Podcast rausgehört. Die hatten eigentlich für diese Aufnahme, für dieses Segment, da wo sich halt Triple H da es war wirklich auch so ein richtiger Saal gewesen, ne, so, wo halt dann Leute beerdigt werden, also dieser Bestattungssaal. Und die haben eigentlich zwei Segmente geplant und waren aber kurz mit der Zeit, also kurz bevor Raw dann halt dann live geht. Und Vince McMahon entschied sich dann nur gleich für die erste Variante, was dann halt die war. Aber Bruce Pritchard meint, es gab halt die zweite Variante, wo die halt nicht zu der Möglichkeit kamen, das auszustrahlen, was halt nicht so verstörend gewesen wäre. Viele haben auch, glaube ich, auch danach, also was heißt glaube ich, also es hat der Bruce Pritchard erzählt, die ganzen Crewmembers, also gewisse Crewmembers, also Crewmitglieder, haben dann auch gekündigt, einige, ne, und gewisse Leute haben auch da ein bisschen auch die Kooperation beendet, ne, also diese ganze, die dann drumherum gehören, ne, mit den Kameras und hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, ich wieder ein guter Beweis, dass Triple H dann wieder halt seine Backstage-Politik da rausließ. Ja, aber nichtsdestotrotz gehen wir weiter in der Zeitspanne nach dem Match, nach dem No Mercy Match gab es dann nicht wirklich mehr Erwähnenswertes zu dieser Rivalität der beiden. Es gab dann halt wenige Wochen später das Elimination Chamber Match, das erste Elimination Chamber, wo überraschenderweise Triple H den Titel verlor gegen Shawn Michaels. Weiß ich nicht. Mag ich mich vielleicht auch festlegen, ob er nicht da irgendwie auch seine Finger im Spiel hatte, zu sagen, hey, ich möchte verteidigen. So.
Mhm.
Mag nicht ausgeschlossen sein. Er verlor ihn aber hey, so, wie gesagt, so, ich möchte ihn verteidigen. Kam dann einen Monat später dann nochmal, zur Ausfuhr. Also, er hat ihn zwar nicht verteidigt, hat ihn wiedergeholt. Triple H in einen Three Stages of Hell. Weiß ich nicht. Für mich ist es auch immer ein bisschen unnützlich, dann immer, wenn eine Regentschaft startet, dass sie nur irgendwie einen Monat dauert oder weniger als einen Monat. Ja. Ne? Also wenn, dann soll da schon wirklich was Langfristiges aufgebaut werden. Aber ja, danach oder während, wo wir gerade halt noch die Survivor Series halt erwähnt haben, hat ein gewisser großer Star aus der WCW-Zeit sein Debüt gegeben für die WWE, und zwar Scott Steiner, unser Mathe-Genie, der dann dann anfing, ein Programm mit Triple H zu starten. War auch ein bisschen lustig dargestellt. Was hieltst du von den Bodybuilder-Contests, die sich da gegeben haben?
Also, ich meine, gut. Falls man nicht schon sowieso genug von irgendwelchen Triple H Storylines hatte, dann hatte man das teilweise dann auf jeden Fall nach dieser. Zwar war die nicht so geschmacklos oder sowas wie jetzt das mit Kane, was da nicht alles abging. Aber ich sag mal so, wenn so die World Title Szene, so die Fehde so dazu irgendwie mit Leichenschändungen oder Bodybuilder Contests so gespickt ist, spricht das schon nicht gerade so für die höchste Qualität.
Ja.
Um das jetzt mal ein bisschen so entspannt zu formulieren. Also auf jeden Fall nichts, was einem da wirklich in Erinnerung geblieben ist, so muss man sagen. Und höchstens in schlechter Erinnerung, wenn überhaupt. So gestalteten sich da auch die Matches so der beiden, muss man sagen. Wobei, da kann man natürlich auch nur ein bisschen so das Triple H nicht zugute halten, aber zumindest ihm nicht so ganz die Schuld daran geben, weil es dann teilweise auch wirklich so an Scott Steiner lag, der jetzt nicht wirklich
in Shape war.
Ja, genau. Also nicht nur kein Mathe-Genie, sondern auch nicht wirklich das Wrestling-Genie, wenn man das mal so formulieren möchte. Also wirklich Matches, die man eigentlich im Großen und Ganzen nicht gesehen haben muss. Und da hat man wirklich nicht viel verpasst, wenn man das eben nicht gesehen hat. Und ich denke mal auch, teilweise Leute, die es gesehen haben, waren da auch schon sehr nah dran, vielleicht dann eher mal abzuschalten, anstatt sich das dann noch ganz anzutun.
Ja, also der war ja auch, ich weiß nicht, also die beiden Matches auch beim Royal Rumble und dann halt auch noch bei No Way Out gegen Scott Steiner. Der Typ muss auch wirklich bei jedem Pay-Per-View immer eins der längsten Matches haben. Also ich glaube, die gehen beide fast so um die 15 Minuten oder so, wo ich mir so denke, so warum so? Dann kürzt doch das Match so. Ihr seid beide nicht wrestlerisch die Meister. Die quälen einen nur damit. Ne? Und das ist wirklich in dieser Zeitraffer, ist das wirklich eindeutig zu sehen. Der bekommt wirklich immer so viel Zeit, und er ist nicht mal irgendwie ein Kurt Angle oder ein Shawn Michaels, ne? Wo du dann wirklich dann weißt, okay, jetzt da wird wenigstens irgendwie mindestens 3 Sterne dabei rauskommen. Ja, fürchterlich. Das ist auch wieder so dieses... es wird in dieser Zeit auch dann Titelverteidigung gegeben haben, wo man sagen kann, okay, das ist in Ordnung. Ne? So, das ist mal, dass mal der Heel da verteidigt oder nicht immer der Face gewinnen muss. Davon bin ich halt auch ein Fan, ne? Dass es nicht immer hier ein Happy End geben muss und so. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles so durchschaubar, und dann halt diese ganzen langen Matches da, das ist fürchterlich.
Ja.
Ja, also es gab halt noch diese 2 Match-Serien halt. Ne? Scott Steiner gewann halt nach dem Royal Rumble noch ein Number One Contenders Match und bekam dann nochmal halt die Chance bei No Way Out. Das war jetzt nicht ganz so, ganz so terrible, wie man im Englischen sagt, aber auch nicht wirklich gerade ein Leckerbissen. Und Ja, in den Wochen darauf wurde halt für Triple H halt ein Herausforderer gesucht für WrestleMania. Und auch da hätte ich jetzt gesagt, wäre es eigentlich ideal gewesen, jemanden aus dem Vorjahr, der halt erstmal daran gescheitert ist und wo halt die Story nicht wirklich weitergeführt worden ist, dass er dann sich dann halt den Spot sichert mit Rob Van Dam. Der war ja auch geplant gewesen, dass er halt das Mania-Match gegen Triple H bei 19 bekommt. Ja, warum man das jetzt fallen gelassen hat. Also es gibt halt wirklich diese Beispiele halt, ne, so irgendwie gegen Herbst verliert der Face, aber dann bei WrestleMania bekommt er nochmal die Möglichkeit. Bestes Beispiel gerade mit Daniel Bryan damals. Und ja, dann gab es dann halt eine Battle Royale bei Raw und ja, die größte Prominenz, die es da in dieser Battle Royale gab, war The Rock, der wirklich dann halt die Battle Royale interessant gestaltet hat, indem man dann zwischendurch dann wieder rausging, sich bei den Kommentatoren gesetzt hat. Das war damals ein toller Hollywood-Rock-Run. Und dann am Ende ja, von Booker T rausgeworfen worden ist und Booker T dann ja Nummer 1 Herausforderer wird. Da meine Frage an dich, wäre jetzt von diesen, also Booker T ein berechtigter Gegner gewesen für Triple H oder hättest du dir da irgendwie auch jemand anderen vorstellen können bei WrestleMania?
Also, ich muss sagen, im Großen und Ganzen erst einmal so vorweg. Ich wäre jetzt auch nicht komplett so dagegen gewesen, sage ich jetzt mal so. Das ist auch gerade noch aus dem Run, den ja Booker T so da zusammen mit Goldust so als Tag Team hatte, hat man auch endlich mal so ein bisschen mehr so seine Persönlichkeit, sage ich mal so, gesehen. Und obwohl er halt auch, ist immer so dieselbe Prinzip bei den Triple H-Gegnern, ne, wo dann immer mal wieder so ein bisschen beliebter so bei der Crowd und so, ne? Und das wäre halt auch einfach so eine typische Feel-Good-Story gewesen. Und dann so, oh, jetzt sichert er sich so ein Titelmatch. So endlich kann er sich dann so den World Title dann mal so sichern oder so, ne? Wie es halt auch mit RVD beispielsweise dann gewesen wäre. Das natürlich halt auch Top-Kandidat dann dafür gewesen wäre, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne? Die ich mir vielleicht auch ein kleines bisschen mehr dann gewünscht hätte als jetzt einen Booker T. Gerade auch, ja, weil ich jetzt vorher, ich weiß nicht, also ich weiß nicht so live sozusagen in der Verfolgung da so dabei, weil ich da zu der Zeit einfach noch nicht so da mit Wrestling so zu tun hatte. Aber ich glaube, selbst wenn ich da gewesen wäre, hätte ich vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig daran geglaubt, dass Booker T da wirklich erfolgreich sein würde bei WrestleMania, um das jetzt mal so ein bisschen abgeschwächt so zu formulieren, ne? Gerade wenn man schon sieht, wie leicht Triple H dann den einen oder anderen Gegner davor halt schon aus dem Weg geräumt hat. Und ja, natürlich hätte man es Booker auch irgendwie so gegönnt, ne? Dass man dem dann mal so den Erfolg so zuteil werden lässt. Gerade halt bei WrestleMania ist natürlich nochmal was extra Besonderes. Aber wie schon so oft und wie auch so bestimmt bei der Einleitung schon zu hören ist und der eine oder andere wird natürlich die Ergebnisse da von WrestleMania 19 auch kennen. Ist das natürlich nicht ganz so geworden, wie Booker T sich das vielleicht erhofft oder erträumt hätte. Triple H, man muss natürlich da nochmal ganz kurz dazu sagen, auch nochmal um auf den Punkt mit den langen Matches also zurückzukommen. Ne? Ich weiß auch nicht genau, wie lange jetzt dieses Match ging, aber ich habe es irgendwie auch immer so ein Gefühl, dass mir das länger vorkommt, als es eigentlich geht, weil es jetzt auch nicht so vollgepackt mit Highlights war sozusagen. Und das größte Highlight in Anführungsstrichen ist hier da allerdings das Match-Finish gewesen, muss man wirklich sagen. Es gab da natürlich, wie könnte es auch anders sein, den Pedigree von Triple H. Und ja, man hat es ja schon sehr oft gesehen, ne? Es gibt halt einen Finisher, dann kann das halt gut und gerne sein, dass das eben zum Matchende führt. Und dann hat man auch eigentlich generell nichts dagegen, weil darum ist es ja der Finisher, ne? Allerdings, wenn man den Finisher sieht und dann beide Kontrahenten erstmal 30 Sekunden oder so am Boden verweilen, bevor Triple H dann endlich langsam rüberkraucht, um dann seinen Arm da auf Booker T zu legen und dieser Pin dann tatsächlich noch bis drei durchgeht, ne? Dann weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, ehrlich gesagt. Also, ja. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, da kam ich irgendwie aus dem Staunen im negativen Sinne schon so gar nicht mehr raus. Das konnte ich da einfach nicht glauben.
Ja, also ich genauso wenig und das wird ja auch, es gibt ja auch sehr viele Videos, die halt dann diese Rivalität thematisieren. Also das ja war ja wirklich so das i-Tüpfelchen der Rivalität. Was kannst du aber so zu der Rivalitätsaufbau sagen?
Also, da muss man auch natürlich noch mal dazu sagen, wieder mal, ja, ich denke mal, nach der Katie Vick Storyline war ja so nichts mehr irgendwie zu fein, sage ich mal, der WWE hier so zu tun. Da konnte man natürlich auch auf das, auf so typische rassistisch belastete Aussagen, sage ich mal, kommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine so eine grandiose, in anderen Abführung, Promo, also natürlich nicht, ne, bevor es jetzt hier jemand falsch versteht, von Triple H, dann zu Booker T, als die beiden sich im Ring gegenüberstanden, meinte, so Leute wie du, natürlich weiß jeder, worauf es bezogen ist, einfach nie zu den World Title gewinnen werden. Und ja, natürlich halt auf seine Hautfarbe, dass da so abgezielt war, ne, dass dann niemals hier so ein Schwarzer dann der World Champion werden würde. Nicht so lange halt Triple H da so zugegen ist, um das zu verhindern, so nach dem Motto. Ja, natürlich sehr, also wenn man das heutzutage machen würde, das würde auf jeden Fall ein bisschen größere Wellen schlagen als damals. Aber ja, auch schon damals war es natürlich sehr geschmacklos. Aber ja, wie eben gerade schon mal kurz erwähnt, nachdem man da so eine Katie Vick Story auch durchgezogen hat, kam denen da wahrscheinlich gar nichts mehr so schlimm genug vor. Ich hatte es auch mal von Brian Zane, Wrestling with Regret auf YouTube, kleiner Shoutout hier, der da auch so gesagt einen sehr guten Vergleich, sag ich mal, so rausgehauen hat, ist nach dem Motto, du wurdest gerade angeschossen, dann lässt dich da diese Wunde im Krankenhaus behandeln, kommst gerade wieder raus und auf einmal sticht dich dann einer ab und du denkst ja nur, na gut, wenigstens wurde ich nicht nochmal angeschossen, ne? Aber so in etwa war es quasi mit diesen Storylines, in die Triple H dann da so verwickelt war.
Richtig.
Und ja, wie schon gesagt, gerade dieser Punkt, ich muss es auch nicht immer haben, dass es wirklich immer so ein Happy End gibt, ne? Das ist ja jetzt auch, soll auch gar nicht so Sinn der Beschwerde so sein. Aber einfach jede dieser Stories ist so aufgebaut, dass man sich einfach so erwartet, so ey, am Ende triumphiert dann auf jeden Fall das Gute und halt das Böse wird so in die Flucht geschlagen, so in Form von Triple H, ne? Aber Kane einfach abgefertigt, hier auch Booker T in dieser lächerlichen Art und Weise mit dem Finish noch so zur Niederlage gezwungen und so. Da ist halt einfach auch kein Wunder, dass man so mit dem Nickname Reign of Terror dann so am Ende bei rumgekommen ist, was diese ganze Zeitspanne so betrifft.
Ja, also ja, hast du gerade sehr gut ja, erklärt, sehr gut beschrieben. Frechheit, ne, kann man sagen. Also dass jemand so drauf gewillt ist, ne, so sein Ego zu pushen. Ne? Ich hab wirklich so, ich kann jetzt mich in meiner Erinnerung nie wirklich so dran erinnern, so dass jemand so wirklich so drauf aus war, so viele Sachen für sich zu entscheiden. Ne? So das beste Gegenbeispiel ist eigentlich Chris Jericho, ne? Wie viel der halt Leute overgebracht hat, ne? Also versucht hat, dass die halt dann sich etablieren. Ne? Ein John Cena in seinem ersten Pay-Per-View-Match, was Jerichos Idee war, vor, ich glaube, WrestleMania 29 mit diesen, also es ist im Nachhinein hat dieses Gimmick nichts gebracht, deswegen ist es für mich ein dummes Gimmick gewesen, Fandango, wo er auch gegen ihn verlieren durfte. Ne? Und da hat doch mal Bruce Prichard halt auch gesagt, Jericho hat es nicht gekümmert, wer gewinnt, sondern halt so, wie das Match ist.
Ja.
Und ich denke mal, das sollte halt wirklich so von jedem Wrestler so die Aufgabe sein. Ne? Ich weiß halt nicht irgendwie so, was Triple H irgendwie so, ob er so zu sehr in seiner Kindheit vernachlässigt wurde, dass er jetzt halt drauf aussah, immer wieder sein Ego pushen zu wollen. Aber 14 Titelregentschaften ist auch für mich eine Frechheit. Also der sollte nicht annähernd irgendwie bei der 14 sein. Der,
ja,
weiß ich, was weiß ich, 8 oder so. Also unter Edge auf jeden Fall. Edge ist ja wie bei 10 oder 11. Man muss sich das ja auch vor Augen halten. Ne? So, es gab andere Leute, die waren von den Regentschaften, von der Zeit her größer als er. Ne? Ein The Rock oder ein Steve Austin oder ein Hulk Hogan. Ne? Und die haben nicht mal ansatzweise so viele Titel wie er. Ne? Was heißt ansatzweise? Aber der steht mit 14, Steve Austin mit 6, Hulk Hogan glaube ich auch irgendwie mit 6. Und ich glaube, The Rock halt so mit 10 oder so, ne? Aber ja, es.
Da hinkt der Vergleich auf jeden Fall, ne? Dass dann gerade, ja, so Triple H so, dann solche Zahlen da vorweisen kann, sozusagen. Ja. Ne? Wie schon öfter jetzt auch gesagt, dass die Backstage-Politik sich dann mal wieder dann so mit einbringt. Und das dann damit gepaart, dass sein Ego vielleicht das Einzige ist, was größer ist als seine Nase.
Ja, richtig.
Ja, diese Kombination macht es halt schon echt schwierig, dass man das halt auch nicht, wie soll ich sagen, in so einem negativen Sinn auch sieht. Also es wird für mich auch meiner Meinung nach so sein, dass der Nida irgendwie die volle Wertschätzung klingt vielleicht komisch, aber halt, ne, kriegt er halt einfach so nicht dadurch, weil halt jedem bewusst ist, so das kann nicht nur damit zusammenhängen, dass sich halt irgendwie Writer oder sowas gedacht haben, so, ach, der gefällt mir, so den pushen wir jetzt mal hier und da, ne?
Ja.
Und es ist halt immer diese Sachen, so schon halt dann auch so die Heirat dann mit Stephanie und sowas, ne? Klar, er war halt auch vorher schon so ein bisschen gepusht worden und dies und das. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ewig, sag ich mal, oder so gut wie ewig, so weitergegangen wäre, wenn er halt nicht diese ganzen Backstage-Beziehungen da so hätte spielen lassen.
Richtig, richtig. Also ich habe auch jetzt auch mal einen kleinen Shoutout an einen anderen bekannten Podcaster oder auch YouTuber oder generell halt Influencer, Jason Solomon, der Solomonster, also der hat auch so irgendwie einen Podcast seit 2007. Und da hat er halt mal erzählt, dass es da, das war ein ehemaliger Writer, also ein ehemaliger Schreiber für die WWE. Jetzt das immer, ich übersetze mal ganz gerne mal halt so englische Wörter ins Deutsche, falls es für gewisse Zuhörer nicht geläufig ist. Der hat mal halt erzählt aus seiner Erfahrung, dass er halt mal mit einem gewissen Skript für eine Show halt im Backstage-Bereich so von Triple H gegangen ist und ihn das dann halt bringen wollte, also ihm das alles dann klar machen wollte, hey, das ist so und so deine Aufgabe für heute, ne, das wirst du so präsentieren, ne, das wird so und so passieren. Und der hat ihn halt unterbrochen, der hat ihn halt einfach nur die Frage gestellt, hat ihn einfach nur diesen Zettel wieder zurückgedrückt und hat ihn nur gefragt, gehe ich heute over, also werde ich heute gewinnen? Das war so sein einziges, das wollte er dann halt als einziges wissen, ne? Und ja, es ist halt auch für mich so ein bisschen, weil es ja heute auch in der Diskussion halt steht, ne, mit wer sollte dann halt die WWE übernehmen nach denen, also nach Vince McMahon. Ich höre immer wieder nur halt so diese Beispiele mit, ja, Triple H macht gerade gute Arbeit bei NXT und bla bla bla, aber so ein Argument wird ja nicht alles abdecken können. Und ich denke mal, unter solchen Sachen, ich könnte mir auch vorstellen vielleicht, dass er ab einem gewissen Alter, wenn er so ein Mr. McMahons Alter ist, er sich nochmal irgendwie den Titel schnappen wird, da wenn er 70 ist oder so, dass er dann nochmal irgendwie Champion sein will. Oder man sich vorstellen könnte, er bricht Ric Flairs Rekord. Also
nee.
Ist bei denen wirklich nicht wegzudenken.
Das stimmt.
Wie dem auch sei, wir machen weiter in unserer Zeitspanne. Die Wochen zum nächsten Pay-Per-View-Aufbau waren dann so gespickt, dass Shawn Michaels und Chris Jericho da halt auch mit ihre Finger im Spiel hatten und Booker T nicht wirklich nochmal eine Chance bekam auf den Titel. Also es sollte kein Happy End geben. Ne? Mhm. Wenn ich dann halt dann daran denke, dass auch so Sätze fielen, wie es gibt auch dieses eine Backstage-Segment, wo er dann irgendwie Triple H da in der Toilette auftrifft und der Triple H zu ihm sagt, bring mir ein Handtuch und wirft ihm so einen Dollarschein so vor die Nase. Ne? Gut, er hat den zweiten davon halt richtig verprügelt, aber trotzdem. Und also eine Titelverteidigung oder der Titel sollte nicht dann bei Backlash auf dem Spiel stehen, weil es dann zu einem Six-Man-Tag kam. Und hier feierte gewiss jemand anderes seine Rückkehr. Das ist Big Sexy Cool, Kevin Nash, mit dem er halt ein Programm gestartet hat, was auch wirklich zu vergessen ist. Also wenn ich da wirklich dann ich würde euch jetzt, wenn ihr wirklich was Grausames sehen wollt, das Match bei Judgment Day empfehlen. Also schlimmer geht es nicht, ne? Mit den ganzen Ref-Bumps und hast du nicht gesehen. Und ja, und auch dann, ja, die Pay-Per-View-Matches danach, ne? Also man musste dann irgendwie auch noch Mick Foley dann noch mit da reinwerfen, damit die Rivalität noch ein wenig interessant wird. Aber anscheinend ging es nur darum, nochmal seinen guten Freund noch mehr ins Rampenlicht zu befördern, indem sich halt Kevin Nash für ihn hinlegt.
Ja.
Danach, nach der Story, sollte es dann langsam so drauf hinauslaufen, dass der gute Triple H seinen Titel dann an, wie soll ich sagen, die Sehenswürdigkeit schlechthin, also unter anderem halt, ne, er hat eine tolle Ausstreikkraft mit Goldberg verlieren oder gegen Goldberg verlieren. Und da waren ein bisschen so Umständlichkeiten Backstage. Also Goldberg ist auch ein bisschen dafür bekannt, halt sich nicht mal viel sagen zu lassen. Oder er hat halt irgendwie auch seine eigene Meinung. Es war halt geplant, ein 1 gegen 1 beim SummerSlam. Das wurde aber dann halt umgeändert, unter anderem halt in einem Elimination Chamber Match, wo halt dann Triple H ja wieder eigentlich auf sehr schlechte Booking-Weise den Titel verteidigt hat. Also verteidigt, nachdem Goldberg da irgendwie 3 von 6 da irgendwie eliminiert hatte während des Chamber Matches. Und ja, im Laufe dessen gab es dann halt auch nochmal ja, eine Stipulation, die halt dann zu Unforgiven führen sollte, wo dann halt ja, es hieß Goldbergs Karriere gegen den Titel. Und sollte halt Goldberg verlieren, würde auch damit halt dann komplett seine Karriere beenden sollen. Und er holte sich dann tatsächlich den Titel, was aber dann auch nicht wirklich von langer Dauer war. Also,
wie man es ja bei Triple H kennt.
Eben, also war schon ganz gut, dass er da ein paar Monate aushalten durfte. Aber auch da, in der Zeit, ja, gab es halt andere Sachen. Ne? Triple H hat dann irgendwie dann im Oktober 2003 halt geheiratet, war dann vor einige Wochen dann auch nicht im Geschehen mit dabei. Evolution wurde auch dann mehr und mehr geformt, also schon am Anfang des Jahres, aber da haben sich halt Orton und Batista verletzt und erst gegen Ende von 2003, ja, wurde dann Evolution wirklich dann etabliert. Goldberg verlor auch dann den Titel wieder bei Armageddon Ende des Jahres in einem Triple Threat Match gegen Triple H natürlich, wo auch noch mit Kane mit von der Partie war. Und ja, das war dann so der Anfang der Dominanz von Evolution, was dann wieder einen alten Bekannten, einen alten Freund ja dazu aufrief, wieder ins Geschehen einzusteigen. Das war dann der gute Showstopper Shawn Michaels. Der wurde dann gegen Ende 2003 um ein Match betrogen, um ein Titelmatch. Und das Ganze ja fächerte man dann nochmal bei Royal Rumble 2004 aus, was dann halt in einen No-Contest anging, also in einem Unentschieden, in einem Last-Man-Standing-Match. Und ja, dann sollte auch langsam schon, zumindest für eine längere Zeit, die Titelregentschaft erstmal ja von dann bleiben. Und zwar gewann Chris Benoit beim Royal Rumble 2004 das Match und wechselte dann aber, nachdem er halt ja totale Probleme mit Paul Heyman hatte, zu Raw, um dort halt dann ja Triple H bei WrestleMania zur Aufgabe zu zwingen. Kevin, so deine Erinnerung so an Chris Benoit's Regentschaft, so was fällt dir da so ein, was kommt dir da so als erstes, so wenn ich dir diese Frage stelle?
Also allgemein erst einmal Glück sozusagen, Freude, so kann man es auch nennen, ne? Das ist halt wirklich mal so eine, ja, wirklich diese Feel-Good-Story sozusagen auch mal so zur Wahrheit wurde, ne? Dass halt Triple H und das auch noch dazu bei WrestleMania wirklich da endlich mal vom Thron gestoßen werden durfte, sozusagen. Die Regentschaft an sich von Chris Benoit war jetzt vielleicht nicht so die erinnerungswürdigste, sage ich jetzt mal so. Ne? Also, ich will jetzt auch nicht total langweilig nennen oder so. Das ist halt auch diese Booking-Decisions, die Booking-Entscheidungen, die es dann da so teilweise gab, ne? Wenn man sich so an die Raw-Ausgaben, die dann halt in den Wochen und in den Zeiten danach halt so folgten, man teilweise trotz des Titels Chris Benoit gar nicht mal so großartig in der Show so gefeatured war, oder halt wenn, dann auch nicht mal irgendwie in Main-Event-Matches der Show oder sowas. Man hat einfach so zwischendrin immer so ein bisschen so eingestreut, so nach dem Motto. Ja, alles halt so ein bisschen so fragwürdig. Da kann ich mir auch, dafür gibt es vielleicht nicht so Beweise, ne, aber da kann ich mir auch schon irgendwie so vorstellen, so, ja, okay, ich lasse ihn so meinen Titel gewinnen, aber so dafür macht er mal so ein bisschen so kleiner oder sowas. Ja. Ne? Könnte ich mir so vorstellen, dass das so ein Worte von der Triple H so gewesen sein könnten.
Ja.
Und ja, also sowieso allgemein, wenn er den da halt hätte verteidigen wollen, wäre es wahrscheinlich so passiert. Ne? Also wollte er sich vielleicht mal selber so ein bisschen so zurücknehmen, so nach dem Motto. Aber trotzdem, der Titelgewinn an sich schön, aber halt die Titelregentschaft hätte man auf jeden Fall besser gestalten können. Noch so ein bisschen, ja, dass man sich da lieber dran erinnern wollen würde, als wie es dann so letztendlich der Fall gewesen ist. Es ging dann ja in der Folge auch dann so weiter, dass jetzt gar nicht mal, ja, was heißt gar nicht mal so lange, also halt, er hatte schon ein bisschen Zeit mit dem Titel zwar bekommen, aber das sollte dann natürlich eine ganz andere Richtung dann einschlagen, als dann ein anderes gewisses Evolution-Mitglied, da zur damaligen Zeit zum jüngsten World Heavyweight Champion aller Zeiten wurde. Und zwar natürlich ist die Rede von Randy Orton, der dann da beim SummerSlam Chris Benoit und die Titel erleichtert hat. Und ja, da an der Stelle konnte man sich dann natürlich schon erhoffen, erträumen, dass es dann irgendwann in Zukunft zu einem schönen Showdown zwischen Randy Orton und Triple H kommen würde. Und ja, also ich weiß noch, so man hat sich dann vielleicht so erwartet, so okay, da wird man bestimmt so eine richtig geile, lange Story draus machen, dass erstmal so nach und nach so ein bisschen Evolution zum Bröckeln kommen könnte und so, ne, weil es da bestimmt sich Spannungen aufbauen und keine Ahnung, es wird dann so ein bisschen intensiver, so nach und nach. Und irgendwann, wenn es dann soweit ist, hätte man dann vielleicht bei der nächsten WrestleMania so das endlich das große Aufeinandertreffen zu einem Singles-Match zwischen Triple H und Randy Orton. Die Realität sah dann allerdings so ein bisschen anders aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dann gleich in der Nacht nach dem SummerSlam, nach diesem Titelgewinn, kam es ja bekanntlich schon zu diesem Split von Evolution und Randy Orton. Es dann diese allseits bekannte Szene gab, wo Batista Randy auf den Schultern hatte und Triple H, der erst mit dem Daumen nach oben zeigte und sich halt einen auf den mit ihm freute, und dann doch halt den Daumen nach unten umzudrehen, woraufhin Batista ihn dann da auf nicht ganz so sanfte Art und Weise zu Boden beförderte. Und somit sollte dann ja dieses Programm sozusagen schon starten mit Randy Orton ab dem Zeitpunkt in so einer Face-Rolle, die man eigentlich teilweise wirklich halt nicht unglücklicher hätte booken können, muss man sagen. Also da haben sie echt ein ganz schön, ja, das verfeuert, sage ich mal. Also falls es gerade richtig ausgedrückt ist, aber halt, ja, mehr oder weniger verpulvert, mehr oder weniger so halt verschwendet, was da an Potenzial dann so gegeben hat. Da sagen ja auch sehr viele, wenn man das dann halt einfach vernünftiger und halt ja richtig gebookt hätte, wäre es dann anstelle von einem John Cena beispielsweise vielleicht auch Randy Orton gewesen, der dann so dieser Franchise-Player, wie man also schon sagt, dieses Gesicht so hätte werden können, wenn es dann so ein vernünftiger Face-Push und so gewesen wäre. Allerdings wurde das ja so nicht wirklich nichts wirklich daraus, und Randy Orton verlor dann tatsächlich schon relativ niederschmetternd bei Unforgiven 2004 gegen Triple H diesen Titel, und eben auch weitere Matches der beiden gegeneinander durfte Randy dann ja gegen die mächtige Nase verlieren. Und ja, also da hat man quasi das so richtig erstmal ja verheißungsvoll so gestartet sozusagen, nur um das dann halt so richtig ja im Nichts verpuffen zu lassen sozusagen. Und es ist einfach gerade für mich und ich denke mal für dich auch, so große Fans ja auch von Randy Orton so persönlich, einfach sehr enttäuschend, weil man auch so an diese Zeit dann so zurückdenkt. Ne, Randy ist natürlich trotzdem zu so einer Hall of Fame worthy Career so aufgeschrieben, aber ja, dennoch hätte das alles anders und alles auch nochmal so ein bisschen besser laufen können.
Ja, eben. Also, du hast es denn gerade gesagt, ne, während du halt erzählt hast, dass man das hätte viel besser aufbauen können, ist mir dann halt doch wirklich auch das so, ich habe mir das wirklich dann so in Gedanken vorgestellt, ne, wie man es halt stattdessen hätte machen können, ne. Wenn man dann wirklich dann, ja, das, wie du schon sagst, halt über einen längeren Zeitraum, oder wenn man Orton vielleicht den Titel nicht gleich beim nächsten Pay-Per-View dann abgeben lässt. Ja. Ne? Also es hieß halt immer die ganze Zeit, er war nicht bereit und hat es nicht gesehen. Ja gut, dann lass ihn doch den Titel dann erst recht nicht dann gewinnen. Wenn weil ob er bereit dazu ist, das sieht man auch dann im Vorhinein. Und der war, für Orton war es ja 2004 ein bombastisches Jahr. Sehr gut aufgestiegen in der Rivalität vorher halt mit Mick Foley. Und ja, also auch mit Chris Benoit, der verschwand ja dann wirklich dann so langsam mehr und mehr halt nach unten, ne, in der Card. Ne, gleich das nächste, gleich beim nächsten Pay-Per-View hatte er, war er im Opener, ne, und hat aber, war bei der Main Event beim SummerSlam. Ja, also klar, der Face Run war nicht so solide. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie viele andere das gesagt haben. Aber ja, du hast recht, also man hätte es wirklich besser machen können. Er wurde ja nochmal das Opfer beim Royal Rumble 2005. wo sehr coolerweise, auch hier die Ironie, Triple H den Clean verteidigen durfte, weil man da auch ein bisschen in die Story einbringen wollte. Irgendwie damals um die Zeit hat man irgendwie für einige Wochen irgendwie darstellen wollen, dass Randy Orton mit irgendwelchen Gehirnerschütterungen zu tun hat. Und ja, so Triple H musste auch mal gegen einen Face doch mal wieder einen clean Sieg haben, einen sauberen Sieg haben.
Hat er zu selten.
Ja, hat er zu selten. Also das mit hier hat er nicht gereicht, mit Booker T. Also ja, wie gesagt, also das ist wirklich eine Frechheit, was sich da über die Zeit halt angesammelt hat, ne, was er sich nicht alles erlaubt hat. Und ja, gut, zum Glück fand das Ganze erstmal ein Ende. Batista hat ihn dann den Titel abgeluchst bei WrestleMania 21. Das haben wir auch nochmal halt dann thematisiert in unserer WrestleMania 21 Folge, die im Archiv da ist, wo ihr gerne auch da nochmal nachhören könnt. Und dann über die folgenden Monate dann halt, ja, er nochmal versucht hat, Batista den Titel wieder abzunehmen, aber ja, wie gesagt. Also man sieht wirklich seine Backstage-Politik fast in jedem Match irgendwie. Also er hat immer irgendwie da seine Fingerabdrücke, ne? Mhm. Und auch wenn ich mal so mal eine Folge, mal einfach nur so eine random Folge von damals, also eine zufällige Folge damals geguckt habe bei Raw und der irgendwie ein Match hatte. Also ich weiß, wenn er sich für jemanden hinlegen durfte, dann, ja, wenn er sich für jemanden hinlegen durfte, dann war es aber nicht so, dass derjenige auch wirklich dann die Oberhand, also wirklich irgendwie komplettes Sieg genug gegen ihn eingefahren hatte. Nein, Triple H musste auch wiederum einen Sieg gegen den anderen haben. Also so, dass es dann nicht heißt, hey, ich habe dich dreimal besiegt und du konntest mich gar nicht mehr besiegen. Ja. Ne? Das war mit einem Shelton Benjamin der Fall, der damals, nachdem er halt gedraftet wurde zu Raw, der durfte auch mal dann irgendwie 2005 oder so halt dann mal ein Match gegen ihn verlieren. Dann Batista natürlich als bestes Beispiel über die letzten Jahre. Das war halt dann auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, bei WrestleMania jetzt vor kurzem, ne, hat er, glaube ich, dann gegen Triple H gekämpft, ne, wo er dann halt verloren hat. Ne? Also auch wieder ein bestes Beispiel. So, ey,
komplett
so,
sinnvoll.
Ja, komplett sinnvoll. Ne? Batista hat ihn da 3-4 Mal besiegt, ne, aber nein, bevor du deine Karriere beendest, ich möchte noch einen Sieg gegen dich haben.
Ja, eben.
Undertaker auch wieder das beste Beispiel. Da auch dieses Tag-Team-Match da irgendwie vor ein paar Jahren bei Crown Jewel, auch wieder irgendwie eines der einzigen, ja, Siege von Triple H. John Cena natürlich, da bin ich glücklich, dass ich, also man wünscht keine Verletzung, aber da bin ich dann schon glücklich, dass er sich damals dann halt dann die Verletzung hatte und dann auch nicht bei WrestleMania 23 dann halt Cena den Titel abnehmen durfte. Mhm. Also das war dann irgendwie auch noch irgendwie im Gespräch gewesen. Also hätte mir das sehr gut vorstellen können.
Dann wäre er dem Rekord von Flair dann gleich noch näher gekommen.
Ja, also, ja, natürlich. Natürlich durfte er dann das dann ein paar Monate später dann machen. Also 2007 fing dann wieder die ganze Scheiße mit ihm an da, wo er dann ja wieder mal aus dem Nichts im Titelgeschehen mit eingreift und ja, was abschließend kannst du sagen, so das größte Opfer in der Zeit, so von deinem Gefühl her?
Also meiner Meinung nach definitiv Randy Orton,
okay,
auf jeden Fall. Also klar, so jeder hatte da so sein Fett wegbekommen sozusagen und auch gerade Leute wie dann RVD oder Booker T, für die war es natürlich schade, so in den Momenten, dass sie dann halt nicht den großen Erfolg zu der Zeit haben. Und die hatten dann ja teilweise Robin Dam mal bei dem einen ECW Ronald Stand seinen WWE-Titel gewinnen oder halt auch Booker T, der ich dann nochmal einen World-Titel sichern durfte. Aber zu den Zeitpunkten halt alles unter ein bisschen anderen Voraussetzungen und garantiert nicht mehr so gefeiert, wie es so damals zu den Zeiten dann gewesen wäre, gerade im Falle von RVD. Das war natürlich für die ganzen ECW-Fans dann so ein schöner Moment und so, ne? Aber trotzdem denke ich, für ihn selber und auch für die allgemeine Zuschauermenge, sage ich mal, wäre es halt cooler gewesen, wenn er es damals da wirklich geschafft hätte.
Mhm.
Aber wie gesagt, Randy, wir haben ja eben gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Das hätte halt wirklich so ein Face so der WWE halt auch werden können. Also Face im Sinne von, dass er so die Company repräsentiert, aber halt auch Face im Sinne von, dass der Face-Turn so richtig gut hätte durchgezogen werden können, anstatt das, was wir dann letztendlich so bekommen haben. Weil, wie gesagt, dieses Argument von wegen nicht bereit, also das zieht für mich auch auf jeden Fall nicht, weil, wie du schon gesagt hast, das sieht man dann auch vorher, ob jemand bereit ist oder nicht.
Ja.
Und wenn man sich dann so denkt, so, ah, ich bin mir unsicher oder so, ob er bereit ist, dann lasse ich ihn halt den Titel da einfach noch nicht gewinnen beim SummerSlam.
Ja.
Sondern nur um dann halt einmal kurz aufschreien zu können, so, oh, der youngest ever, also, ne, dass man da wieder so eine Schlagzeile mitfährt.
Ja.
Und ja, auf jeden Fall hätte da nochmal alles so ein bisschen anders und besser für Randy laufen können. Und ja, wie gesagt, er hatte danach jetzt auch nicht Pech, was seine Karriere angeht, aber dennoch, anderen hätten da vielleicht dann auch nicht so viel Glück damit gehabt.
Ja, eben. Also, wie gesagt, es hat sich auch, jeder durfte mal irgendwie sein Fett bekommen. Ne? Also, glaube ich, hätte nicht irgendwie erinnert, dass es irgendwie so einen Wrestler gab. Jetzt natürlich diese in der jetzigen Zeit, ne? Aber da denkt man sich auch langsam, jetzt ist auch mal gut, ne? So da irgendwie Daniel Bryan und die ganzen und hier ist Seth Rollins und so. Aber ja, was willst du auch erwarten? Der begibt sich da, der war zu der Zeit Ende 40, ne? Wo man sich dann auch langsam denkt, okay, jetzt scheint es wohl glaubwürdiger zu sein. Oder zu unglaubwürdig, dass er mir jetzt hier irgendwie Seth Rollins und die ganzen Jüngeren da bezieht, ne? Aber was auch dann eine totale Frechheit war, war auch hier beim Summer of Punk, glaube ich, ne? Mhm. Wo er dann dieses Match hat so bei Night of Champions und das so gewinnt. Das ist auch wieder so totales Bullshit. Einfach so, CM Punk hatte so ein totales Momentum und der muss es ihn dann auch wieder so seine Einflüsse da haben, so Backstage. Also es tut mir leid, also irgendwie so, man kann hier einfach nichts Positives abgewinnen, ne? So sehr man es auch versucht. Ich denke mal, was heißt, also vielleicht haben die Zuhörer da jetzt eine andere Meinung, ne? Aber das ist wirklich so, diese 3 Jahre von vorne bis hinten, so, ja, mit dieser Ausnahme von Chris Benoit, aber auch da wieder, ne, halt, wie du schon meintest, halt, ne, so, dann hat er aber nicht den Fokus bekommen, ne? Da kam ein Triple H dann beim Bad Blood Pay-Per-View da die Frechheit, sogar 50 Minuten ein Hell in the Cell Match gegen Shawn Michaels zu haben, oder 47, keine Ahnung, aber auf jeden Fall viel zu lang. Ja, also. Keine Ahnung, also wie würdest du den so im Großen und Ganzen diese Zeit beschreiben, so diese Regentschaft?
Also Reign of Terror könnte es eigentlich nicht passender umschreiben, muss man wirklich sagen. Also da, ich glaube, wenn ich das damals live sozusagen als Fan mitverfolgt hätte, da hätte ich jede Woche Angst gehabt, Raw einzuschalten und dann zu sehen, was ich dieses Mal wieder für eine merkwürdige oder teilweise sogar halt, ja, schamlose Storyline da so gekommen wäre und halt, wenn er dann nicht dieses Mal irgendwie mit der Schaufel sozusagen begraben durfte.
Ja.
Also das ist echt, ja, also man verbindet zwar immer so den Sledgehammer, also den Vorschlaghammer mit Triple H, aber die Schaufel wäre eigentlich noch passender gewesen, wenn er immer so eine Schaufel unterm Ring gehabt hätte, um damit Leute anzugreifen.
Richtig, genau.
Und viel mehr kann ich auch jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen. Wir haben jetzt schon so unsere Frustration ja so ein bisschen da auch so mit rausgelassen sozusagen. Ne, die Beschwerden, die es darüber wahrscheinlich von jedem eigentlich gibt oder geben sollte zumindest. Ja. Also wüsste jetzt noch niemanden, der da so diese Zeit irgendwie abgefeiert hätte. Und um den oder die Person würde ich mir noch ganz schön Sorgen machen, ehrlich gesagt, wenn es da nur wirklich Fans von gibt. Also sollte auch nicht irgendwie, ne, falls es jetzt auf irgendeinen Zuhörer hier zutrifft, natürlich jetzt kein persönlicher Angriff oder so sein. Also ich habe jetzt an sich, habe ich auch nichts gegen Triple H, ne? Also ich will mich jetzt nicht als einen riesen Fan bezeichnen oder so, aber halt diese ganzen Booking-Entscheidungen, die es da so teilweise so gibt über die Jahre, sei es zwischen eben 2002 und 2005 oder halt bis in vergangene Jahre so hinein, du hast das mit Batista angesprochen.
Ja.
Also es ist einfach nur fürchterlich.
Ja, und da möchte ich auch abschließend nochmal eine Frage an unsere Hörer geben, sich einfach da mal so die Gedanken zu machen und uns auch nach gerne natürlich zu schreiben über Social Media. Hätte diesen ganzen Erfolg Triple H bekommen können, wenn er nicht Vince McMahons Schwiegersohn wäre?
Interessante Frage.
Ja, also wie gesagt, wie du es auch schon gesagt hast, er war halt vorher schon so ein etablierter Typ, aber ich denke mal im Großen und Ganzen, ja, also der hat sich dann auch immer voll oft versucht, dann auch mal als Face darzustellen und so, ne? Also als Face irgendwie halt eine Zeit lang zu machen, aber der kam halt nicht wirklich an, ne? Also damals verlor ja auch dann Raw auch ein bisschen halt so diesen Einschaltkrieg gegen SmackDown, ne? Weil es halt einfach so unter seinen Einfluss halt litt. Und ja, damit würde ich sagen, war es das auch schon mit unserer Folge 8, 9?
Oh Gott, jetzt bin ich gerade
aufgeregt. Wir sind da gerade auch ein bisschen so.
ich glaube außer, 8 tatsächlich.
Ich glaube auch 8, ne? So 7 hatten wir dann noch mit WrestleMania. Oh ne, ich glaube, könnte aber 9 sein.
Ich glaube, es könnte tatsächlich schon 9
also sein. Also wir hatten den Rumble, wir hatten JBL, dann hatten wir dann noch No Way Out hatten wir dabei, Jericho hatten wir.
SmackDown vs. Raw,
dann hatten wir Shawn Michaels und Kurt Angle. Und dann
WrestleMania.
Also WrestleMania.
Ja, genau.
Und dann halt
also.
Noch die, das müsste dann, glaube ich, Folge 8 sein, ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Das reicht. Nachdem wir das auch geklärt haben.
Ja, liebe Zuhörer, wir würden uns auf jeden Fall, wie gesagt, wie immer darauf freuen, wenn ihr immer auf unseren Podcast einschaltet. Es gibt natürlich uns auch auf einen YouTube-Kanal oder halt auch auf Twitter, wie wir auch dann schon in folgenden Folgen erwähnt haben. Ja, das war es von meiner Seite aus. Hat ja mal was anderes natürlich. Ne? Wir kümmern uns ja auch, wie ich schon in anderen Folgen gesagt habe, natürlich um Pay-Per-Views, um Wrestler in der Zeit, um Rivalitäten. Jetzt natürlich mal auch was anderes. Ist natürlich auch dann, worüber wir dann auch über Titelregentschaften reden oder über eine Zeitphase in der WWE. Ne?
Genau. Und eben auch mal was Interessantes, sowas zu behandeln, was jetzt vielleicht nicht das, sag ich mal, bei uns positivste Thema so ist, sondern auch mal so eine Zeit, die einem vielleicht in dieser Ära nicht so gefallen hat.
Richtig, ja.
Das war auch mal eine interessante Abwechslung auf jeden Fall.
Genau, richtig. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns auch. Kevin, du noch irgendwie was?
Ja, abschließend, wie du schon auch gesagt hast, schreib uns dann gerne auch bei Twitter. Das ist der Ad, den schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung rein. @ruthless_pod. Und ja, lasst uns gerne eure Meinung dazu da. Die Frage, die ja auch von Ray gestellt wurde, ne? Da gerne die Antworten da auch reinkommen lassen. Und vielleicht gibt es auch wieder Vorschläge für kommende Themen oder ähnliches. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Das war's von meiner Seite aus. Und ja, ich sage tschüss und bis dann.
Bis dann.